Böhmes Birdie, der Podcast mit Holger Böhme. Alles andere ist nur Golf. Holger Böhme ist Golftrainer, hat schon einige Nationalspieler betreut und trainiert aktuell Bundesligamannschaften. Im Dortmunder Golfclub mit wunderschöner Lage am Fuße der Hohen Sieburg und in diesem Podcast ist aber jeder willkommen. Hast du den Drive? Böhmes Birdies. Alles andere ist nur Golf.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Böhmes Birdies. Heute geht es um Golfschläger-Fitting, Ball-Fitting, Golfschläger-Material, überhaupt alles, was man am Equipment im Golfsport noch so schrauben kann und verbessern kann und warum das überhaupt alles wichtig ist, warum Profis gut ausgerüstet sind, Amateure zu 80% wahrscheinlich weniger als die Profis. Das hat natürlich auch seine Gründe. Und da wollen wir heute drüber sprechen. Und zwar sprechen wir mit Luca. Luca Prahl ist Mitarbeiter der Firma Mizuno und ein echtes Genie, habe ich gehört, im Bereich Schlägerfitting, Materialkunde und Sonstiges. Aber ja, vielleicht stellst du dich kurz selbst vor, Luca.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir hatten ja früher mit Golfreisen mal schon mal ein bisschen was miteinander zu tun. Und jetzt habe ich die Seite gewechselt und bin jetzt bei Mizuno. Da zuständig für, ich sag mal, den kompletten Norden, alles, was nördlich von Kassel mit Mizuno zu tun hat, im Vertrieb, aber gleichzeitig auch im Fitting natürlich, was mir extrem viel Spaß macht und natürlich eine extrem gute Abwechslung ist. Und ja, im Golfsport zu arbeiten, macht verdammt viel Spaß, auch wenn man vielleicht nicht mehr ganz so viel zum Golfspielen kommt, wie man meistens immer denkt.
Ja, das kann ich auch so unterschreiben, denn auch als Golflehrer und ja, Inhaber noch von einer Marketingagentur, man kommt einfach nicht zum Golfspielen, obwohl man diesen Sport so unfassbar liebt. Aber wir bleiben im Business und das ist, glaube ich, jetzt das Wichtige für uns, dass unser Herz immer noch im Golfsport hängt. Das geht dir
und
genau.
Und man weiß es, glaube ich, noch mehr zu schätzen. Also
ja,
jetzt
das,
auch
das glaube ich
mit
auch.
Nachwuchs, den ich ja bekommen habe.
Oh, herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank. Letztes Jahr im November, von daher 6 Monate, weiß man, glaube ich, die Zeit auf dem Golfplatz noch mehr zu schätzen.
Ja.
Und ja, ich spiele ja in der DGL und in der AK30 und die Ansprüche in der DGL von einigen Spielern, die vielleicht so 15, 16, 18, 19 sind, sind doch ein bisschen anders, als wenn man sich dann samstags mit der AK30 trifft und sagt, cool, wir haben alle frei bekommen genießen mal 4 Stunden auf dem Golfplatz.
Genau, da geht die Schere auseinander, das stimmt. Und deshalb weiß man das tatsächlich deutlich mehr zu schätzen und geht auch ein bisschen entspannter ran, ne, an die ganze Geschichte.
Definitiv.
Okay, Schlägerfitting. Was versteht man unter dem Begriff Fitting im Golfsport? Kannst du da kurz reingrätschen? Da gibt es ja verschiedene Arten. Oder Fitting an sich, ich kenne das zum Beispiel auch aus dem Triathlonsport. Da gibt es das sogenannte Bike-Fitting. Ja, man kann sich jetzt irgendwo so ein Fahrrad kaufen, so ein Rennrad, oder man kann sich auch fitten lassen. So, das
Genau.
hat ja dann irgendwas mit Vermessen zu tun. Vielleicht kannst du da unserer Community ein bisschen Einblick geben.
Dieser Podcast wird präsentiert von B&B Sport Consulting, die Marketing-Profis für Golfclubs.
Sehr gerne, genau. Also im Endeffekt, jeder hat, glaube ich, in seinem Leben schon mal irgendwie ein Fitting gemacht, sei es, er hat irgendwie einen Anzug gekauft, hat ein Kleid gekauft. Das ist im Endeffekt genau das Gleiche bei den Golfschlägern auch, weil ich nehme einen Anzug und dann wird er auf meinen Leib geschneidert. Und im Endeffekt ist das gleiche Thema, was wir mit Golfschlägern auch machen, dass wir sagen, okay, wir gucken, was sind deine, ich sag mal, statischen Werte, was sind deine dynamischen Werte? Wir haben einmal ein statisches Fitting, wo wir dich vermessen, wie groß bist du, wie lang sind deine Arme, wie groß sind deine Hände. Das hat natürlich alles ein bisschen Einfluss auf Griffstärke, Schlag- oder Schlägerlänge und so weiter. Und dann geht es in das dynamische Fitting, dass wir sagen, okay, was machst du eigentlich mit deinem Körper? Was machst du mit deinen Voraussetzungen? Wo generierst du vielleicht deine Kraft? Was machen deine Hände im Treffmoment? Wo ist der Schlägerkopf im Treffmoment? Was macht der Schaft im Treffmoment? Und da sind ganz, ganz viele Parameter, wo uns natürlich auf der einen Seite, ich sag mal, das Auge mit Ballflug hilft. Bei dir werden deine Schüler das wissen. Du arbeitest ja, glaube ich, auch viel mit dem Trackman.
Ja.
Hilft uns der Trackman, was die Werte angeht und auch das Gefühl des Spielers zu unterstreichen.
Okay.
Genau.
Jetzt haben wir ja verschiedene Arten von Fitting. Also es gibt ja ein statisches und ein dynamisches Fitting. Ich
Genau.
weiß, als ich angefangen habe vor 31 Jahren jetzt, Hatten wir eigentlich nur das statische Fitting. Der Spieler wurde vermessen mit dem Abstand des Handknochens zum Boden und dann hatten wir schon mal eine Länge. Dann gab es dieses Leihboard, dann gab es einen Aufkleber unter den Schläger und man hat über ein Plastikboard geschlagen und guckte, wo der Abdruck war, wo der Abrieb war. Jetzt gehen wir ja immer mehr in die Zeiten des dynamischen Fittings und auch des computergesteuerten Fittings. Jetzt habt ihr bei Mizuno da ja so ein ganz besonderes Ding ist auch gut, entwickelt. Ich arbeite ja auch seit langem mit diesem Gerät. Vielleicht kannst du da was zu sagen, warum das Fitting heutzutage ein anderes ist als früher und vor allem, warum es besser geworden ist. Nicht nur anders, weil früher fand ich, war es auch gut, die Leute hatten auch die richtigen Schläger, aber heute ist es doch viel, viel intensiver, das Ganze.
Gerne. Also habe ich ja eben gerade kurz schon erwähnt, wir haben einmal oder ist die statische Variante. Das ist auch zum Beispiel was jeder machen sollte, der Schläger hat. Also selbst wenn ich sage, ich möchte einen Platzreifekurs machen, sollte ich zumindest mal kurz ein paar statische Parameter mit dem, ich sag mal, Pro, wo ich die Platzreife mache oder so, mal kurz abklären. Das heißt, wie groß bin ich und so weiter. Das war früher genau die Thematik. Man hat einfach jemanden vermessen. Wie groß ist er? Wie lang sind die Arme? Wie groß sind auch die Hände? Heutzutage einfach aufgrund der, ich sag mal, computergestützten Fitting-Möglichkeiten, die wir haben mit dem Trackman zusammen, ist es mittlerweile in einem Fitting, wenn du jetzt kommst und sagst, okay, du machst bei mir ein Fitting oder das ist bei dir ja auch das Gleiche, ist es immer eine Kombination aus beiden. Weil wir vermessen ihn natürlich auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist uns aber viel wichtiger, also wie ist die Ballgeschwindigkeit, wie ist der Abflugswinkel, wie ist die Spinrate, Flughöhe, Schlagweite, und natürlich auch Präzision, was früher, ich sag mal, mit bloßem Auge, als wir Trackman noch nicht hatten, natürlich schwierig irgendwie zu messen war. Heutzutage kann man das, ich sag mal, bis auf die kleinste Umdrehung beim Spin mehr oder weniger sich ausspucken lassen. Und was wir bei Mizuno haben, als auch einziger Schlägerhersteller, was mich immer wieder so ein bisschen zum Kopfschütteln bringt, weil ich immer denke, okay, das ist eigentlich, also die Technik dahinter ist schon komplex. Das ist diese Swing DNA, nennt sich das. Das ist im Endeffekt ein Schaft, mit dem wir das Fitting eigentlich immer starten. Also nach dem statischen Fitting, wenn ich dich vermessen habe, dann kriegst du von uns die Swing DNA in die Hand und ich brauche im Endeffekt drei Schläger von dir, damit ich weiß, welcher Schaft quasi zu dir passt. Weil was mich im allerersten Schritt vor allem interessiert, ist, was machst du in deinem Schwung? Mir ist im ersten Schritt, ich sag mal, nicht ganz so wichtig, was macht dein Ballflug? Den gucke ich mir natürlich immer an, aber bei den drei Schwüngen ist, wie schnell bist du im Übergang? Machst du eher oben Haidiki Matsuyama Pause oder John Rahm hoch runter? Wo biegt sich der Schläger? Also wo ist der Kickpunkt im Schläger? Hast du die Hände hoch, also eher höher oder flach am Ball, also im Treffmoment? Sind die Hände vorm Ball oder eher ein bisschen hinterm Ball? Wie loftest du den Schläger oder gibst du ihm eher ein bisschen mehr Loft? Und auch wie kommst du an den Ball vom Attack Angle? Und anhand der Werte gibt die Swing DNA uns anhand deiner Parameter, die du mitbringst, dann einfach Schäfte. Ich sag mal, meistens eine Top 3, ganz klassisch mit einem Sternsystem, wie wir es, ich sag mal, überall kennen. Und dann gibt er dir drei Top-Schäfte aus und anhand der Schäfte können wir dann weitermachen. Das vereinfacht ein paar Dinge, und stellt sie, ja, der gefittet wird, der hat auch Werte und das ist nicht irgendwie, ich sag mal, Zauberei, die ich dann da mache, sondern ich kann dir sagen, pass auf, das sind die Werte, die hast du gerade produziert. Und anhand der Werte ist das und das bei rausgekommen. Das
Okay,
ist genau wie
jetzt
mit einem Trackman.
muss ich kurz da reingrätschen, weil ich das ja
Gerne.
jetzt auch schon ein paar Jahre mache mit eurem DNA-Swing Unterstützung. Wie wichtig ist für euch noch der Faktor Golflehrer dabei? Also ich als Golflehrer sage natürlich, okay, wir haben hier ein Ergebnis bekommen. Aus dieser Analyse mit dem Swing DNA und wir haben den Trackman und wir sehen was, aber ich bin der Meinung, dass es perspektivisch gesehen ist oder besser ist perspektivisch gesehen, wenn wir den Schläger ein bisschen anders optimieren, weil wir ja irgendwo ein Ziel haben. Jetzt macht ihr ja auch relativ viele Fitting-Tage oder andersrum, es wird ja auch heutzutage bei vielen, ich will sie nicht Discounter nennen, aber in vielen Läden auch Fittings angeboten, wo jetzt Personal da steht, was das Fitting macht, was, und das soll sich jetzt überhaupt nicht böse anhören, der Spieler ja nicht gekannt wird, sondern es werden einfach nur Daten abgelesen. Wie steht ihr von Mizuno zu diesem ganzen Thema? Unabhängig
Also,
davon, dass ihr natürlich verkaufen wollt. Also lassen wir das mal dahin, sind wir mal kurz ehrlich.
ich sag mal, wenn ich eine Spieler-Trainer-Konstellation habe, das heißt, ich habe auch eine Verbindung, weil ich nehme regelmäßig Training. Beispiel, ich bin Schüler bei dir und nehme regelmäßig Training, dann, wir arbeiten auch an irgendwas, dann ist es immer hilfreich, den Trainer mit einzubeziehen. Häufig habe ich im Fitting jemanden, und wenn ich auf einem Fitting-Tag bin, Beispiel, ich mache den Fitting-Tag bei dir, dann ist der Trainer häufig dabei, und guckt auch drüber. Und bevor ich dann, ich sag mal, das Ganze bestelle, was ja dann eh über dich läuft, hole ich dich dazu und sage, pass auf, das und das ist das, was wir herausgefunden haben. Das ist der Schaft, es ist das Gewicht, der Leih und so weiter. Passt das mit dem, wo du deinen Schüler siehst, beziehungsweise wo du mit ihm auch im Training hinarbeitest. Das heißt, das Optimum, was man machen kann, ist entweder das Fitting direkt bei seinem Pro, weil der einen am besten kennt, oder ich sag mal, zumindest mit der Absprache. Dazu kommt natürlich aber auch, dass es auch viele gibt, die gar nicht mehr so regelmäßig Training nehmen. Das heißt, da, wie groß ist die Veränderung da? Da kannst du denen mit dem aktuellen Schwung immer nur helfen. Weil für mich als Fitter ist es so, dass ich natürlich nur mit dem arbeiten kann, was ich jetzt sehe. Das heißt, ich weiß weder, was davor war, noch was danach kommt. Ausgenommen, ich sag mal, Jugendliche. Weil wenn ich jetzt einen 14-Jährigen oder 15-Jährigen vor mir habe, muss ich natürlich immer noch ein bisschen mit einbeziehen. Und da ist es vielleicht sogar noch mal wichtiger. Der hat tendenziell mehr Training oder regelmäßiger Training. Der wird wachsen und der wird auch kräftiger werden. Hatte ich letztens gerade mit einem Freund von mir oder mit dem Sohn von einem Freund von mir, der, wo wir auch ein bisschen perspektivisch gefittet haben.
Verstehe ich, macht mega Sinn. Also die optimale Konstellation ist halt wirklich ein Golflehrer am besten noch mit einem Fitter, weil ihr ja immer ein bisschen mehr Material mitbringt. Ich meine, ich habe, glaube ich, mit dem Performance Center da extrem viel Material rumfliegen. Aber wenn ihr da mit eurem Köfferchen kommt und euren ganzen Taschen, habt ihr noch mehr dabei. Und dann
Und
sind
du
wir
bist,
schon
glaube
beim.
ich, ganz gut ausgestattet, soweit ich
Ja,
weiß.
also ich glaube, es gibt nichts, was ich nicht habe im Schlägerbereich. Also ausprobieren können wir bei uns alles und fitten. Aber jetzt kommt so dieser Move zum Thema Material, weil du auch über einen Jugendlichen gesprochen hast. Das Material verändert sich gefühlt andauernd. Also es gibt ja schon viele Mitbewerber von euch, die jedes Jahr irgendwie ein neues Modell rausbringen, ob es jetzt im Holz- oder im Eisenbereich ist. Ihr macht das, glaube ich, im Zweijahresrhythmus.
Genau.
Verändert sich denn so unfassbar viel beim Material, bei Schäften und Köpfen? Oder ändert sich nur das Design? Oder ist es einfach nur, naja, wir müssen mal im Gerede bleiben, wir machen mal irgendwie was anderes oder was Neues?
Stellst du eine gute Frage, bei der ich mich bei ein, zwei Punkten jetzt natürlich ein bisschen zurückhalten werde. Aber ich sag mal, aus unserer Sicht, es gibt einen Grund, warum wir alle 2 Jahre unsere Schläger anpassen. Das heißt, wir haben bei den Eisen die JPX-Serie, die eher gegossen und eher ein bisschen, ich sag mal, Game Improvement Eisen sind. Und dann haben wir die Mizuno Tour Eisen, die geschmiedet sind, wo wir, ich sag mal, natürlich eine andere Zielgruppe haben. Und es hat einen Grund, warum wir das quasi nur alle 2 Jahre machen. Auf der einen Seite natürlich, weil wenn du, ich sag mal, jetzt im Juli Schläger kaufst und im Februar kommen die neuen, dann hast du quasi ein halbes Jahr das neueste Modell. Das heißt, wir geben dem einen ganzen, ja, eigentlich 2 Jahre Jahreszyklus oder Lebenszyklus. Und weil die Veränderung natürlich, ich sag mal, in den letzten Jahren wahrscheinlich nicht mehr ganz so schnell geworden sind. Ich meine, ich weiß nicht, du spielst ja, glaube ich, auch schon ein paar Tage länger Golf.
Bisschen.
Ich hab 99 angefangen. Da gab es noch die Callaway Warbird oder Big Bertha, komplette Stahlköpfe. Und wenn ich mir dann angucke, dass die Stahlköpfe noch gar nicht so alt sind, dann ist das natürlich auch einfach was, wo man sagen muss, ja, okay, wie schnell wird jetzt die weitere Entwicklung passieren? Und speziell in den Driverköpfen, glaube ich, gibt es immer noch Varianten. Da ist jetzt Carbon ja dazugekommen, Titanium-Schlagflächen. Da gibt es eh mal so ein bisschen Veränderung, was dann auch die, was die Zusammensetzung angeht im Vergleich Stahl und Titan. Aber ich sag mal, die großen Sprünge, speziell im Eisenbereich, die werden, glaube ich, eher kleiner. Das, was da halt häufig passiert, und das ist auch das, warum ich im Fitting dann immer erstmal gucke, okay, was haben wir denn da, ist, dass die Lofts zum Teil sich verändern. Und ja.
Ja gut, Thema Loft ist ja, ja schon seit längerem, sage ich jetzt mal ketzerisch, eine der größten Mogelpackungen, die es gibt. Also meiner Meinung nach sollte man da gar nicht mehr drunter schreiben, Eisen 5, 6 oder 7. Man sollte einfach Loftzahlen drunter schreiben. Wie es bei Wedges ja inzwischen auch der Fall ist. Klar, dann kommt jemand vom Fitting und schlägt ein Eisen 6 und haut es, weiß ich nicht, 30 Meter länger als sein eigenes Eisen 6 von vor 7 Jahren. So, da muss man ihm natürlich auch sagen, das ist jetzt nicht unbedingt der Schläger, der dich 30 Meter weiterbringt, sondern das ist ein Schläger, der hat einfach 5 Grad weniger Loft. So. Ja, da entwickelt sich immer was. Ich finde aber, da
Aber bei den
müsste
Treibern,
man,
Entschuldigung,
ja.
dass ich da nochmal, dass ich aber nochmal zwischenhüpfe, weil ich glaube, wir haben 19, irgendwie 1979, 1980 kam, glaube ich, der erste, ich sag mal, Metallkopf auf den Markt. Da wurden quasi die ganzen Persimmonhölzer abgelöst. So, und dann der erste Carbonkopf kam irgendwie um 2003, glaube ich, mit dem damals auch Misuno Pro 001. So, und da ist halt eine Spanne von, ich sag mal, knapp 20 Jahren dazwischen. In der Zeit wurde quasi mit dem Material, was man hatte, das wurde optimiert, bis man irgendwann ein neues Material gefunden hat, in dem Fall Carbon. Und jetzt arbeiten wir quasi seit 2003 oder die Industrie mit Carbon. So, das sind jetzt auch schon wieder 20 Jahre. Also,
Ja, okay.
vielleicht kommt da
Was?
was Neues.
Ja, das ist eben die Frage, wo geht die Reise überhaupt noch hin, ne? Das ist ja, glaube ich, gar nicht so richtig abzusehen. Deshalb, ja, das ist auf jeden Fall ein super, super spannendes Thema, was Material angeht. Immer wieder kommt die Frage auch bei mir im Unterricht auf, ah, ich habe meine Schläger jetzt 3 Jahre, brauche ich denn was Neues? So, jetzt bin ich da tatsächlich nicht so der Mega-Fachmann wie du. Gibt es sowas wie Materialmüdigkeit? Kann man sagen, ab so und so vielen Jahren hat ein Schaft nicht mehr die Eigen oder so und so viele Kontakte, hat ein Schaft nicht mehr die Eigenschaft, wie er sie hatte, als ich ihn gekauft habe? Oder sind so Graphitschäfte, weil wir sind ja, oder auch Stahlschäfte, halten die, weiß ich nicht, 30 Jahre, ohne ihre Eigenschaften zu verändern?
Also es gibt definitiv eine Materialmüdigkeit. Es lässt sich aber relativ schwer vorhersagen. Hat natürlich, ich sag mal, auf der einen Seite damit zu tun, was für eine Kraft entwickelt der Spieler mit dem Material, wie häufig spielt er mit dem Material, aber auch, und das ist ein großer Fakt, wie lagert er die Schläger? Wenn ich meine Schläger den ganzen Sommer immer im Kofferraum habe, damit ich möglichst schnell spielen kann. Wir haben halt ab und zu auch irgendwie dann im Auto 50 Grad, wenn die Sonne da richtig drauf knallt. Das ist natürlich auch nicht gut für den Kleber, womit dann die Schäfte in den Köpfen verbaut sind. Das heißt, ich sag mal, wahrscheinlich werden die Schläger eher kaputt gehen, bevor die Materialmüdigkeit einsetzt. Genau. Auf der anderen Seite, ich habe auch Eisen gehabt, die ich früher 8 Jahre gespielt habe. Ich habe immer wieder getestet. Habe immer wieder auch Fittings gemacht oder auch an neue Schläger dagegen gestellt und habe immer gesagt, nee, für mich ist das, was ich jetzt habe, ist einfach noch das Beste.
Also dieses Must-Have ist nicht so häufig, wie man das meint. Es ist mehr so nice to have, wenn man neue Schläger haben möchte. Und natürlich, klar, die ist vielleicht das Spiel ein bisschen vereinfachen, weil das Design so ist, dass man die nicht mehr zu 100% in der Mitte treffen muss, sondern auch mal ein bisschen Off-Center-Treffer haben darf und der Ball trotzdem genauso weit fliegt. Ballflughöhe, all die Sachen, ja. Aber was das Thema Material angeht, würdest du auch sagen, das bleibt erstmal so, wie man es gekauft hat.
Genau, also ich sag mal, Fehlerverzeihung, das, was du gerade angesprochen hast, ist in der Tat das, was sich am meisten verändert hat bei den Eisen, auch in den letzten Jahren, weil man durch neue Materialien, ein bisschen dünnere Schlagflächen, mehr Material hat, mehr Gewicht hat, was man so positionieren kann, dass es dem Spieler hilft, und dass es dem Ballflug hilft und auch der Fehlerverzeihung hilft. Das heißt, auch bei den besseren Spielern, wenn ich jetzt mal überlege, wenn wir mal irgendwie um 2000 als oder 2005 auf die Tour gucken, wie viele da mit Vollblades gespielt haben, das heißt Musclebacks, und wie viele da heute noch auf der Tour sind. Auch die haben den Vorteil von ein bisschen Fehlerverzeihung erkannt und nutzen sie auch, weil sie immer noch das Gleiche rausbekommen, was sie sich vorstellen und wünschen.
Das wäre jetzt das nächste und sehr interessante Thema, wie ich finde. Das Thema Profi versus Amateur. Nun ist es ja, also auf eurer Instagram-Seite ist das super zu sehen, was da alles so auf der Tour los ist. Ihr macht da ganz gute Berichte, ohne dass man so das Gefühl hat, dass man ins komplette, ja, Verkaufsgespräch abrutscht, wenn man eure Instagram-Stories anguckt. So ist ganz cool gemacht, finde ich. Wir schreiben das auch mal unten in die
Danke.
Shownotes rein, dass ihr, dass die Community das findet. Ja, jetzt sieht man ja auf der Tour, boah, wie kriege ich die Kurve da jetzt? Auf der Tour immer wieder die gleichen Schlägerfirmen, die da promotet werden. Wo man die Tasche sieht von einer bestimmten Firma, immer wieder Werbeeinblendung von der gleichen Firma. Auf dem Grün sieht man fast nur noch einen Putter. Euch sieht man nicht. So. Erklär mal warum. Also ich weiß es und ich weiß auch, wie groß die Quote ist von den Spielern auf der Tour, die Mizuno-Schläger spielen, weil sie keine Verträge mit anderen Schlägerfirmen haben. Aber warum sieht man euch auf der Tour so wenig?
Es ist ein Philosophiethema, weil ich sage mal, Schlägerhersteller haben natürlich unterschiedliche Ansätze, was Marketing angeht und auch was, was Verkäufe angeht. Es gab vor, oh, nagel mich nicht fest, ich glaube, 6 oder 7 Jahren gab es mal eine Umfrage auf der Tour, welche Schläger würdest du spielen, wenn du keinen Vertrag hättest und keiner dir Geld geben würde? Und da war, glaube ich, mit 72% oder 74% war die Antwort Mizuno.
Okay.
So, jetzt müsste man ja denken, eigentlich müssten dann ja viel mehr Leute Mizuno auf der Tour spielen. Wir haben auch ein, zwei auf der Tour, mit denen wir lange zusammenarbeiten. Luke Donald als Beispiel oder auch Keith Mitchell in den USA ist extrem populär. Wir haben aber auch ein paar jüngere und das ist eher das Thema, wo wir sagen, das ist das, was auch, ich sag mal, die Führungsriege in Japan, das ist das, was sie wollen. Die wollen dem Golfsport helfen. Das heißt, sie wollen die jungen Spieler unterstützen. Wir haben vor 2 Jahren haben wir die Clutch Pro Tour übernommen, beziehungsweise nicht übernommen. Die wurde 2019 gegründet und 2022 haben wir die übernommen. Ist als Sponsor oder als Hauptsponsor. Das heißt, die heißt jetzt nicht mehr Clutch Pro Tour, sondern Mizuno Next Gen Series.
Okay.
Im gleichen Zuge ist diese Tour eine Satellite-Tour zur Challenge-Tour und auch DP World-Tour geworden. Und da sitzen wir als Hauptsponsor drauf oder sind dabei, unterstützen die jungen Spieler, weil wir wollen den jungen Spielern helfen, im Endeffekt auf die Tour zu kommen. Natürlich ist es auch ein Budgetthema, wo wir sagen, okay, wenn wir jetzt als Beispiel nehmen wir Rory McIlroy, weil da hat, glaube ich, jeder irgendwie so die Zahlen. So, wenn dann jemand ankommt und sagt, okay, pass auf, wir zahlen dir 120 Millionen für 3 Jahre oder 4 Jahre, dann wäre mir nah, also muss ich sagen, wäre mir persönlich egal, was auf dem Schläger steht.
Ja, gut, das, klar, also das ist ein Hauptargument. Aber interessant ist auch, was du sagst mit Profis oder besseren Spielern. Ich meine, ich habe ja hier jetzt nun mal eine Herrenmannschaft, die ich im Training habe, die in der zweiten Bundesliga spielt. Und das machen wir jetzt auch schon irgendwie, weiß ich nicht, seit 5 Jahren. Und wenn man sich diese jungen Burschen anguckt, sind das, sehr viele dabei, die natürlich durchs Marketing anderer Firmen erstmal beeinflusst werden. Ja, also im gut spielenden Amateurbereich gibt es eine Firma, die sagt, oder die man spielen muss eigentlich, ja, wenn man den jungen Leuten glauben darf. Und dann dauert es immer ein bisschen und irgendwann probieren sie halt was anderes aus oder sagen, Mensch, ich hab mal, brauche neue Schläger, kannst mir mal einen zusammenschrauben, ich möchte mal was probieren. Und da bin ich tatsächlich bei dir, dass ich sage, die Quote, dass zumindest im Eisenbereich Mizuno bei gut spielenden Amateuren, zumindest das ist das, was ich beurteilen kann, auf der Tour kann ich nicht beurteilen, da kenne ich nicht ganz so viele Spieler, also persönlich nicht, aber im gut spielenden Amateurbereich, beim Eisenthema Mizuno für mich ganz klar, ich will nicht sagen, die Nummer eins ist, aber auf dem Weg dahin ist. Immer dieser Slogan, Nothing feels like a Mizuno. Es scheint wirklich so zu sein, ich kann da keine objektive Meinung zu abgeben, weil ich nicht objektiv bin. Ich bin Mizuno gebrandet im Kopf. Und Aber die jungen Burschen, da sind jetzt ganz, ganz viele, bestimmt jetzt schon 5 oder 6 von den 15 Leuten, die ich da habe, die geswitcht sind auf Mizuno. Kannst du diesen Trend irgendwie unterschreiben oder nachvollziehen?
Definitiv. Also es ist natürlich genau das, was du sagst. Viele werden geprägt durch das, was sie in der Werbung sehen. Wir sind als Menschen so geprägt, wir sehen etwas und das wird uns, wir sehen es häufiger. Auf Sky kommt jede Werbepause quasi Callaway. Und dann gehst du raus und überlegst neue Schläger und du hast dann irgendwas im Kopf. Das ist genauso, wenn es irgendwo ein Angebot im Supermarkt gibt und du siehst es die ganze Zeit. Aber in der Tat ist es so, dass Mizuno speziell im Eisenbereich extrem stark ist, was aber vor allem dann auch wiederum mit dem Gefühl zusammenhängt, weil du kriegst jetzt auch wahrscheinlich deine Jungs, die hast du wahrscheinlich eher auf der Mizuno Pro-Seite, was die Schläger angeht, wo wir dann sagen, okay, das ist auch genau das, wo wir stark sind. Das heißt, da sind unsere geschmiedeten Eisen komplett aus einem Stück, ich sag mal, Stichwort Grain Flow Forging. Da gibt es übrigens einen ganz coolen Bericht auf der Mizuno-Internetseite. Einfach mal Grain Flow Forging googeln und dann auf die Mizuno-Seite, da gibt es auch mit Bildern, weil es ist aus einem Stück und es ist vom Gefühl her einfach, ja, es ist vom Gefühl her einfach extrem besonders. Wenn ich darüber rede, kriege ich immer so ein bisschen Gänsehaut, weil es ist einfach wirklich nicht vergleichbar, was geschmiedet auch im Vergleich zu gegossen angeht oder mittlerweile auch 3D geprintet. Wo wir wieder bei dem Thema sind, was erwartet uns noch materialmäßig, was verändert sich noch, weil du das auch gefragt hast. Weil ich sag mal, speziell die geschmiedeten Geschichten fühlen sich anders an, fühlen sich weicher an, geben dir ein besseres Feedback und haben natürlich auch so ein bisschen, absorbieren die Vibrationen ein bisschen anders. Das heißt, es fühlt sich einfach ein bisschen solider an. Und da sind wir jetzt auch in dem 245er-Bereich, was ja so ein Hollow Blade ist. Sieht aus wie ein Blade, ist aber deutlich fehlerverzeihender. Das ist seit diesem Jahr, oder ist dieses Jahr das mit Abstand am stärksten verkaufte Eisen.
Ah, krass.
Und da habe ich wirklich Leute, die haben Handicap 22, 23, die treffen das unfassbar gut und sagen, ja, okay, scheiße, ich brauche neue Eisen. Wo du einfach sagen, okay, sowas habe ich noch nicht gefühlt. Und wenn du jemanden hast, der Mizuno schon kennt, oder ich sag mal, auch einen anderen geschmiedeten Kopf, dann weiß er, was er erwartet. Aber du hast ganz häufig auch, wenn du sagst, okay, ich habe jemanden, der gerade angefangen, der hat sich irgendwo einen, ich sag mal, gegossenen Eisensatz gekauft und dem gibst du das Mizuno-Eisen in die Hand und der schlägt und denkst so, wow, und du siehst dem richtig so ein bisschen dieses Lächeln, was dann kommt. Dann sagt er, okay, was hast du mir denn in die Hand gegeben? So einfach, weil vom Schlägerkopf das einfach sich deutlich anders anfühlt.
Okay, ja, also das kann ich persönlich nachvollziehen und auch noch unterschreiben. Klar, muss ich ja. Aber auch objektiv
Müssen tust
gesehen,
es nicht,
nein, muss
aber.
natürlich nicht. Stimmt, freie Stücke. Aber auch objektiv gesehen scheint das wirklich, wirklich so der Fall zu sein. Also so ein bisschen zusammengefasst würdest du aber auch sagen, weil wir gerade bei den Jungs auf der Tour waren und zurück zum Thema kommen. Fitting ist für jeden wichtig, oder? Nicht nur für den Profi, nicht nur für den Gutspielenden, sondern auch für den, der sich dazu entschlossen hat, jetzt werde ich Golf spielen lernen.
Auf jeden Fall, das kann ich, deine Aussage kann ich exakt so unterschreiben. Ich würde kurz einmal ausholen zu den Jungs auf der Tour, weil das Fitting auf der Tour sieht komplett anders aus als bei einem Amateur. Was natürlich den Hintergrund hat, wenn ich jetzt unsere Jungs auf der Tour frage, nächste Woche sind die European Open in Green Eagle. Und da haben wir auch ein, zwei Jungs, die Mizuno spielen. Das heißt, die Frage im Fitting oder wenn du mit denen über Materialverbesserung sprichst, ist nicht, okay, wie weit möchtest du den Ball hauen oder also wie viel länger willst du ihn hauen, sondern da fragst du, okay, na, was für einen Spin suchst du bei deinem Eisen 6? Was für einen Abflugswinkel? Also in welches Fenster willst du diese Eisen haben? Aber auch, ja, wie konstant? Die haben gewisse Flugkurven, die sie im Kopf haben, die sie reproduzieren können. So, und bei denen geht es nicht darum, dass sie sagen, okay, ich brauche ein Eisen, was 10 Meter länger ist. Sondern da geht es wirklich um Konstanz, um Wiederholbarkeit. Und das ist, glaube ich, das, was ich auch versuche, in meinem Fitting immer mit einzubinden. Weil ganz häufig habe ich Leute, die kommen und sagen, wenn ich sage, okay, nach was suchst du denn? Ja, ich will mein Eisen 10 bis 15 Meter länger hauen. Den Zahn versuche ich, den relativ schnell zu ziehen, weil ich sage, mein Ansatz ist eigentlich so, dass ich sage, ich versuche dir einen Schläger zu bauen, den du konstanter haust und genauer in ein Ziel haust. Dass der Längengewinn damit meist einhergeht, ist, steht auf einem anderen Blatt Papier. Wir werden wahrscheinlich keine 10, 15 Meter sein, es sei denn, er hat bei seinen Schlägern was, was überhaupt nicht passt. Aber die meisten haben ja schon mal grob passende Schläger. Das heißt, es kann sein, dass wir nur 5 Meter länger sind, aber den Ball einfach konstanter hauen. Das heißt, das Ziel ist ja, ich sag mal, von 9 von 10 auf dem Grün zu platzieren, wenn du bei 140 Meter bist, je nachdem, je nach Handicap natürlich, und nicht 2 von 10. So, das ist schön, dass du dann, ich sag mal, auf einmal ein Eisen 8 ins Grün haust. Das triffst du aber statt einem Eisen 6, das triffst du aber vielleicht nur zweimal statt 9-mal. Und da ist, glaube ich, so ein bisschen diese Thematik, wo ich sage, es ist auf jeden Fall was für jeden. Und es ist auch für jeden wichtig, dass alle paar, ich würde es also gerne auch jedes Jahr zu wiederholen und einfach zu gucken, ist das, was ich habe, passt das noch für mich? Hat mein Schwung sich verändert? Bin ich vielleicht als Jugendlicher größer, stärker geworden? Oder bei meinem Papa jetzt, mit dem habe ich letztens auch gerade ein Fitting gemacht, der ist jetzt 66. So, der hat Schläger. Die hat er auch schon 7, 8 Jahre. Der wird nicht kräftiger. Der wird nicht schneller. Da haben wir jetzt auch einfach geguckt. Vielleicht ein bisschen leichteren Schaft oder ein bisschen weicheren Schaft. Das ist auch, kann man nicht mal nicht verallgemeinern, weil es immer die Frage, wer steht am Gegenüber. Aber so dieses, ich sag mal, zu gucken und zu kontrollieren, passt das? Ich habe auch Leute im Fitting, die kommen und ich sage, das, was du hast, ist super. Das würde das 1:1 matchen. Das heißt, wenn du was Neues möchtest, wäre das das Set. Wenn du eigentlich nichts Neues möchtest, das, was du hast, ist perfekt.
Ja, cool. Ja, sehe ich auch so. Und wenn wir das jetzt mal hier zusammenfassen, weil wir sind schon richtig lange unterwegs im Vergleich zu sonst, ist auch ein super interessantes Thema, finde ich. Also zusammengefasst, ganz klar, Schlägerfitting ist für jeden Golfer wichtig, egal welches Alter, egal welches Handicap, egal welche Spielstärke. Ein regelmäßiges Update der Schläger, um zu gucken und zu checken, ist das noch das Richtige? Passt das noch, was ich gekauft habe? Habe ich andere Ziele? Habe ich mich verbessert? Bin ich älter geworden? Oder solche Geschichten. Und dann auch beim Thema perspektivisch fitten, also mit dem Golflehrer zusammen so ein bisschen nach vorne zu schauen und nicht immer nur den aktuellen Stand zu berücksichtigen beim Fitting. Und das große Learning, finde ich, auf der Tour wird gefittet, genauso wie nach dem Platzreifekurs, aber anders. Sagen wir es mal so. Ja? Also,
Die wissen natürlich mehr, was sie machen.
die wissen mehr, was sie machen. Ja, das stimmt. Luca, herzlichen Dank. Es war mega interessant, finde ich. Mir hat es richtig Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Und ich glaube, unsere Community da draußen auch. Und ja, wenn ich mal was habe, ne, dann werde ich dich anrufen und sage auf diesem Weg schon mal vielen, vielen Dank. Und wenn euch da draußen es gefallen hat, lasst doch einfach ein Like da irgendwo bei Instagram, bei LinkedIn oder direkt bei Spotify. Wir würden uns darüber freuen. Abonniert den Kanal. Es geht weiter. Demnächst kommt wieder eine wirklich interessante Folge für den Amateur. Ja, ich freue mich schon drauf. Luca, vielen Dank. Dir eine schöne Woche, schöne Restwoche und ein schönes Wochenende und spielt schön.
Ebenso, dir
Danke
auch.
dir.
Und denk dran, Like und ein Abo dazulassen.
Alles klar. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Böhmes Birdies, der Podcast mit Holger Böhme. Holger Böhme ist Golftrainer, hat schon einige Nationalspieler betreut und trainiert aktuell Bundesligamannschaften. Im Dortmunder Golfclub mit wunderschöner Lage am Fuße der Hohen Sieburg und in diesem Podcast ist aber jeder willkommen. Böhmes Birdies. Alles andere ist nur Golf.